Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Werbung Ende.
Wie geht es weiter nach dem WM-Aus für Nico Schlotterbeck bei der deutschen Fußballnationalmannschaft? Wird im letzten bedeutungslosen Gruppenspiel gegen Ecuador nun die große Rotationsmaschine angeworfen? Und bedeutet das unter anderem, dass Dennis Undav reinrutscht und dass Leroy Sané rausrutscht? All diese Fragen klären wir jetzt.
Basecamp America, die WM-Insider. Hinter den Kulissen mit Fußballreportern der Funke Mediengruppe.
Folge 3 unseres WM-Talks und zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit, seit 2014 nämlich, dürfen wir sprechen über einen K.O.-Rundeneinzug einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Da hatte ich noch keine grauen Haare, als das letzte Mal so weit war. Jetzt sind ein paar dazugekommen, nicht nur wegen, aber vielleicht auch wegen so manchen Auftritts einer deutschen Mannschaft, aber das nur am Rande. Wir blicken heute ein bisschen zurück auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste, blicken vor allem aber auch voraus jetzt auf das anstehende Spiel gegen Ecuador und eben auch auf alles, was danach kommt oder kommen könnte. Und wir, das sind wie immer neben meiner Wenigkeit, Sebastian Wessling als Leiter der Sportredaktion, unsere DFB-Reporter, Henrik Jacobs und Christian Wob. Hallo nach Winston-Salem oder in die Nähe von Winston-Salem zumindest.
Moin Sebastian, grüß dich.
Hi.
Ja, ich habe jetzt viel erzählt über K.O.-Rundeneinzug. Das erste Mal seit wirklich langer Zeit, seit 2014, haben die wenigsten im Kader, ich glaube außer Manuel Neuer, kennt kein einziger dieses Gefühl, bei einer WM irgendwie eine Gruppenphase zu überstehen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite der wirklich herbe Rückschlag und der Schock der Schlotterbeck-Verletzung, diese beiden Extreme irgendwo dazwischen, muss sich ja jetzt so eine Stimmung einpendeln. Wie nehmt ihr das aktuell wahr bei der deutschen Nationalmannschaft?
Also ich nehme auf jeden Fall erstmal wahr, dass wir über die Reporterbesetzung nochmal sprechen müssen. Also ich glaube, für uns ist das die erste WM, direkt Gruppensieg. Da lief vielleicht in den Turnieren vorher ein bisschen was falsch, oder?
Sebastian? Wenn das eine Stichelei in meine Richtung sein soll, dann alles klar, wunderbar. Danke für diese Sendung. Die nächste gibt es dann, Spaß beiseite, reden wir über den Sport.
Ja, reden wir über den Sport. Die Stimmung ist natürlich richtig gut hier. Das war sie natürlich dann auch direkt nach dem Spiel. Also dieser Moment, über den wir gleich noch sprechen, mit dem späten Siegtreffer durch Dennis Undav, unfassbare Geschichte, hat natürlich jetzt vieles nochmal gedreht. Die Mannschaft ist jetzt vielleicht in diesem Flow, den sie braucht für den Rest des Turnieres. Also das hat natürlich nochmal viel jetzt hier gelöst. Die Mannschaft ist natürlich noch lockerer als vorher. Man muss natürlich auch sagen, die Gruppe war jetzt schon von vornherein so, dass man da jetzt vielleicht nicht die ganz großen Befürchtungen hatte, ob es überhaupt dann weitergeht. Aber jetzt steht der Gruppensieg schon fest. Und jetzt wird es natürlich spannend, was das dann sportlich dann auch bedeutet für das Spiel gegen Ecuador, was Nagelsmann sich da jetzt einfallen lässt, ob er rotiert oder ob er auf seine WM-Elf weiterhin setzt. Aber klar, die Stimmung ist natürlich richtig gut.
Mhm. Ja, arbeiten wir das mal nacheinander auf und weg. Fangen an mit diesem Spiel. Natürlich hat jeder den Gedanken, als dieses späte Tor fällt, denkt jeder irgendwie an 2006, an Polen, an Oliver Neuville. Jetzt 2026, Elfenbeinküste, Dennis Undav. Seht ihr da Parallelen?
Ja, auf jeden Fall, weil es so ein bisschen ein emotionaler Startschuss eigentlich für dieses Turnier gewesen ist. Dieses 7:1 gegen Curaçao, Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil man, ja, weil Curaçao dann, obwohl sie es dann im zweiten Spiel gegen Ecuador viel, viel besser gemacht haben, auch einfach nicht der Maßstab ist und keine wirkliche Prüfung gewesen ist für die deutsche Mannschaft. Aber durch dieses späte Tor und also durch zwei späte Tore eigentlich und vor allem auch ja, das Gewissen, Widerstände überstanden zu haben in so einem Spiel, in einem schwierigen zweiten Gruppenspiel. Ich meine, der Respekt vor der Elfenbeinküste ist zuvor sehr groß gewesen vor deren Offensive um Dio Mané.
Mal über die Tipps sprechen, ne, auch.
Ich habe richtig getippt. Ich habe 2-1 getippt. Ja. Genau. Deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was in der Mannschaft auslösen kann. Nicht nur wie damals 2006, was ja so ein bisschen dieser emotionale Startschuss des Sommermärchens gewesen ist. Es haben einige Kollegen auch ja, aufs Jahr 2014 geblickt, auf das Achtelfinale gegen Algerien, wo Manuel Neuer alles gehalten hat und wo es dann in der Nachspielzeit diesen emotionalen Sieg gab, wo sich dann Per Mertesacker anschließend in die Eistonne gelegt hat. Das waren auch ja, Momente, wo du so eine Mannschaft so ein Gefühl der Unbesiegbarkeit geben kannst, dass egal was passiert, wir gewinnen das schon irgendwie. Und in so einem Zustand kann auch die deutsche Mannschaft jetzt kommen.
Weil ich auch finde, es waren ja viele, die jetzt diesen Vergleich gezogen haben. Wir haben ihn auch gezogen, aber es war jetzt schon irgendwie nochmal was anderes, wenn du in Dortmund vor 80.000 dann unter Flutlicht dieses Tor machst, was ja wirklich einfach nur auch von der ganzen Entstehung her schon anders war. Und jetzt dieses zweite Tor von UNDAF, das war im Stadion auch schon ein bisschen komisch, weil du hast dann auch die Ersatzbank gesehen. Die ist da jetzt nicht im Vollsprint hingelaufen, weil sie sich auch noch nicht sicher war, zählt das Tor jetzt überhaupt? Und auch ich habe eigentlich die ganze Zeit zum Linienrichter noch geguckt und eigentlich gewartet, bis die Fahne hochgeht. Alle haben so ein bisschen verhalten gejubelt, wenn man in der Zeitlupe noch guckt. Da waren auch viele deutsche Spieler, die jetzt nicht da sofort hingerannt sind, sondern ja, vielleicht waren sie auch einfach müde. Aber dieser wirkliche Eskalationsmoment, der war es jetzt noch nicht. Aber dann nach dem Spiel, als das Spiel vorbei war, dann hast du schon gemerkt, als die Mannschaft dann mit den Fans da gefeiert hat, das war dann tatsächlich dieser große WM-Moment.
Es war eher beim 1-1, fand ich, dass das Stadion da lauter war und dass diese Gefühlsexplosion größer war als dann beim 2-1, weil eben aufgrund von Videobeweis auch man alles ja mit Vorsicht genießen muss, aber trotzdem finde ich schon in der Turnierdramatik, die folgen könnte, wäre das ja schon ein Kipppunkt.
Ich kann euch berichten, hier in Deutschland, also da, wo ich geguckt habe, war die Euphorie groß. Ich war auch der Einzige, der so sagte, oh Leute, oh, das sah sehr nach Abseits aus, war es aber nicht. Und auch auf den Straßen, so viel Autokorso habe ich auch länger nicht mehr erlebt. Mal gucken, wohin das noch so trägt. Aber sprechen wir auch ein bisschen über den Wermutstropfen, den dieses Spiel natürlich mit sich gebracht hat. Die Verletzung von Nico Schlotterbeck, das WM-Aus von Nico Schlotterbeck, wie wir dann ja seitdem auch erfahren haben. Wie nehmt ihr das wahr? Einmal, was das für eine Auswirkung vielleicht so auf die Stimmung in einer Mannschaft hat. Kann ja beides sein. Kann ja A, irgendwie, dass man die Köpfe hängen lässt. Kann aber auch sein, jetzt rücken wir erst recht zusammen. Und B, natürlich auch die sportlichen Folgen. Fangen wir mal mit der Stimmung an.
Ja, wir können ja erstmal berichten vom Flughafen, als wir dann da saßen. Auf der Rückreise am nächsten Tag haben wir ja auch alle auf die Diagnose gewartet und haben dann die Familie Schlotterbeck auch am Flughafen getroffen in Toronto und haben mit denen kurz geplaudert und die waren eigentlich noch relativ optimistisch, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, aber irgendwie auch nach dem, was dann so der DFB schon so angedeutet hat und auch Julian Nagelsmann in der PK gesagt hat, hatten wir da jetzt kein gutes Gefühl, also ein schlechteres Gefühl als Familie Schlotterbeck und ja, dann war es glaube ich hier mitten in der Nacht, als dann irgendwann die Diagnose durchsickerte, der DFB hat es dann auch erst nach ein paar anderen Medien bestätigt, ja, ist natürlich ein extremer Rückschlag. Also Nico Schlotterbeck, auch wenn er jetzt vor einem Jahr oder vor auch bei der Heim-EM noch nicht dieses Standing hatte, ist gerade mit seinem linken Fuß hinten jetzt zusammen mit Jonathan Tah schon eine super wichtige Rolle gewesen im Spiel der deutschen Mannschaft. Viele Angriffe sind eigentlich auf seinen linken Fuß schon ausgelegt gewesen. Und das ist natürlich jetzt sowohl taktisch, sportlich, von der ganzen Spielausrichtung her schon eine große Veränderung, als dann natürlich dann aber auch, ja, für ihn natürlich persönlich und jetzt mit Antonio Rüdiger ist das dann schon ein anderes Spiel mit der deutschen Mannschaft. Dann denke ich mal, dass Jonathan Tah wieder auf die linke Seite dann rückt in der Innenverteidigung wie bei der Heim-EM. Also da sind jetzt ganz viele Folgen, die ja dieser DFB-Schock und rund um Nico Schlotterbeck jetzt hat. Aber ja. Christian, du als BVB-Reporter kannst das natürlich noch besser einschätzen.
Ja, es ist ein klares Signal, dass Schlotterbeck bei der Mannschaft bleibt, zumindest jetzt mal bis zum Ecuador-Spiel oder bis nach dem Ecuador-Spiel, was ja zeigt, dass er jemand ist, der als, ja, als Lautsprecher in dieser Mannschaft aktiv ist, der, die, der als Führungsspieler vorangeht. Ich glaube, wir haben es auch geschrieben, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der diese Titelsehnsucht und diesen unbedingten Wille, den WM-Pokal zu holen dieses Jahr, das am meisten ausgestrahlt hat. Und ich meine, wir haben auch aus Dortmund schon immer gehört, dass Schlotterbeck ein Kabinenlautsprecher ist, dass er immer einen Spruch parat hat. Und deswegen glaube ich eher, dass es nicht die Mannschaft nach unten zieht. Klar ist das ein sportlicher Verlust, sondern dass es eher zu so einem Gefühl des Zusammenschweißens kommen kann, dass wir sozusagen, wir holen das Ding jetzt für Schlotti. Deswegen, Nadim Amiri hat ja gestern seine Pressekonferenz gegeben und ich fand, da war ja auch, da hat er das auch sehr gut, hat er das auch sehr gut beschrieben und vor allem auch gesagt, auf die Frage, wie man jetzt mit Schlotterbeck umgehen solle, dass man so einen Mittelweg finden muss zwischen, ja, Mitgefühl auf der einen Seite, aber den jetzt auch nicht zu nerven und damit ihn und dann auch die Mannschaft damit runterzuziehen. Und ich glaube, und das ist angeknüpft an die Aussagen aus den vergangenen Wochen, dass die Teamchemie so ist, dass sie eher daraus Kraft schöpfen.
Ich würde behaupten, und ich meine, dass euch auch bei euch so mindestens mal zwischen den Zeilen gelesen und gehört zu haben, wenn man rein aufs Kerngeschäft verteidigen guckt, dann ist der Verlust vielleicht gar nicht so groß, weil das kann ja Antonio Rüdiger schon auch ziemlich gut. Sondern es geht ja viel auch damit darum, was macht man denn, wenn man den Ball dann hat und schnell nach vorne spielen will. Da fehlt einem Nico Schlotterbeck ja vor allem, nicht wahr?
Genau, gerade dieser lange Ball, diese Seitenverlagerung, das war jetzt schon ein ganz wichtiges taktisches Mittel. Und klar ist aber auch, Verletzungen können immer passieren. Also es wäre jetzt auch naiv, wenn das ganze deutsche Spiel auf diesen linken Fuß von Nico Schlotterbeck ausgerichtet gewesen wäre. Also da wird Julian Nagelsmann mit Sicherheit noch ein paar andere Ideen haben. Aber klar, ist das jetzt erstmal eine Umstellung.
Ja, es ist, glaube ich, auch nicht so extrem relevant wie beim BVB, wo dieser Diagonalball von Schlotterbeck praktisch die einzige Chance war, Tore zu schießen. Es gibt auch noch ein paar andere sehr gute Einzelspieler und ein funktionierendes System in der Nationalmannschaft. Deswegen wird das kompensiert werden, klar, das stimmt. Aber, und das hat Jürgen Klopp in seiner Analyse bei Magenta gesagt, du brauchst halt jetzt schon für so eine Spielverlagerung mal mindestens einen Pass oder vielleicht sogar einen Kontakt mehr, um das Spiel auf die andere Seite zu bringen. Und das ist schon ein Wettbewerbsnachteil.
Ja, wir sind gespannt, wie er sich auswirkt. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit relativ selbstverständlich drüber geredet. Ich glaube, da ist auch kein Zweifel dran, dass Antonio Rüdiger derjenige sein wird, der diesen Platz einnehmen wird. Glaubt ihr, das hat noch irgendwelche Auswirkungen aufs deutsche Spiel? Da gibt es ja verschiedene Denkmodelle, wenn man sagt, man will jetzt irgendwie die Spielstärke von Nico Schlotterbeck oder die Stärken in der Spieleröffnung kompensieren. Man könnte sagen, keine Ahnung, Joshua Kimmich muss noch mehr einrücken, also dann im Spielaufbau muss noch zentraler sein. Oder man zieht einen Alexander Pavlovic ein bisschen weiter zurück und Felix Metscher, um das irgendwie zu machen. Habt ihr eine Ahnung, was da der Bundestrainer vielleicht vorhaben könnte?
Nee, haben wir noch nicht, aber ja, wird spannend sein. Jetzt kommt ja auch erstmal das Spiel gegen Ecuador, wo es vielleicht ja sowieso nochmal eine ganz andere Ausrichtung geben wird als dann in der Zwischenrunde und dann im möglichen Achtelfinale gegen Frankreich. Also ich glaube schon, dass dieses Spiel gegen die Franzosen bei vielen schon im Hinterkopf ist, dass man jetzt eigentlich guckt, da schon so langsam sich vielleicht einzuspielen für dieses eine Spiel. Und da ist dann natürlich gerade Joshua Kimmich eine Figur, auf die sehr viel zukommen wird, sehr viel zu rollen wird in Form von Mbappé, aber auch auf der anderen Seite, also über die Franzosen, da kann man ja über 10 verschiedene Namen sprechen. Also dieses Spiel ist auf jeden Fall im Hinterkopf und jetzt muss Julian Nagelsmann natürlich überlegen, ob er jetzt gegen Ecuador schon da anfängt, ja auch taktische Ideen zu entwickeln, die man dann vielleicht auch gegen die Franzosen braucht. Natürlich ist da noch eine Zwischenrunde davor, das wollen wir jetzt nicht verschweigen, aber das sind natürlich Gedanken, die in seinem Kopf sein werden. Und ja, da können wir vielleicht auch gleich direkt drüber sprechen, was man jetzt am besten machen sollte.
Ja, tun wir das doch. Also das ist ja, es gibt ja zwei Denkschulen, kann man fast sagen, die so ein Spiel angehen. Auf der einen Seite kann man sagen, es sind jetzt viele Spiele bei nicht immer einfachen Bedingungen, viele Reise, teilweise jetzt hohe Temperaturen. Da wäre es doch cool, wenn man einen Großteil der ersten Elf mal ein bisschen jetzt Pause gönnen kann in einem für die deutsche Mannschaft weitgehend bedeutungslosen Spiel. Und dann gibt es die anderen, die sagen, und das hat sich auch bei vielen Turnieren in der Vergangenheit gezeigt, wenn man die Mannschaft komplett durchtauscht, wenn man den Rhythmus komplett rausnimmt, ist das eher fast ein Nachteil als ein Vorteil. Welcher Denkschule hängt da der Bundestrainer an? Was meint ihr?
Ja, ich glaube, es wird einen Mittelweg geben. Also Wechsel sind mehr oder weniger angekündigt worden, zumindest ja, mal zwischen den Zeilen. Und ich glaube, und was ich für spannend hielte, wäre, wenn in dem Spiel verschiedene Simulationen getestet werden würden für mögliche weitere Spiele, wie zum Beispiel dann eben das Achtelfinale gegen Frankreich. Da habe ich mir oder wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, auch wenn das natürlich das System verändern würde, auf eine Dreierkette umzusteigen, noch einen Innenverteidiger mehr zu bringen und dadurch zum Beispiel Jamie Leveling als Rechtsverteidiger einzusetzen, um dessen Tempo zu nutzen. Das wäre sicherlich nochmal ein defensiverer Ansatz, der funktionieren könnte, auch wenn man dadurch natürlich die Statik des Spiels verändert. Also das wären sicherlich Möglichkeiten, um da nochmal was auszuprobieren. Insgesamt glaube ich aber schon, dass es noch nicht an der Zeit ist, ja sozusagen Spieler belohnen zu müssen und denen, weil sie sich gut verhalten, ein paar Minuten zu schenken. Ich glaube schon, dass der sportliche Fokus und der Flow, den wir gerade schon angesprochen haben, ja, relevanter ist.
Auch da kann man ja den Vergleich ziehen zur WM 2006, als Deutschland dann schon Gruppensieger war nach dem Polenspiel und dann gegen Ecuador, meine ich, war es im dritten Gruppenspiel.
Auch gegen Ecuador, ganz genau.
Genau, eigentlich mit der gleichen Startelf gespielt hat. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber da gab es vielleicht ein, zwei Veränderungen, aber da hat man schon dann versucht, im Flow zu bleiben. Das hat sich dann, glaube ich, auch ausgezahlt, dass das die richtige Entscheidung war. Dieses Spiel hat man dann ja auch noch gewonnen, hat diesen Schwung mitgenommen in das Achtelfinale dann gegen Schweden. Wenn ich jetzt Bundestrainer wäre, würde ich es genauso machen. Ich würde aber zumindest jetzt mal Dennis Undav vorne ausprobieren in der Startelf und ihn tatsächlich belohnen. Also was soll er noch machen, um dann mal in der Startelf zu stehen? Und dann kann man Kai Havertz mal eine Pause geben. Auch der hatte ja eine hohe Belastung, kam aus einer langen Verletzung. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um das dann mal auszuprobieren und vielleicht dann auch mal zu gucken, ob Julian Nagelsmann richtig lag mit der Rolle, die er für Dennis Undav vorgesehen hat. Ich finde ja, er sollte dann auch im weiteren Turnierverlauf genau diese Rolle beibehalten. Er ist einfach der Edeljoker, der dann so ein Spiel nochmal entscheiden kann in den letzten 30 Minuten. Aber jetzt gegen Ecuador würde ich ihm dann tatsächlich mal die Chance geben, auch von Anfang an zu spielen.
Ja, ich bin ja eigentlich ein Freund von nicht entweder oder bei Havertz, oder nicht bei Havertz oder Undav, sondern bei Havertz und Undav, was dann dazu führen könnte, dass ja auch beide spielen. Allerdings hat sich, finde ich, jetzt auch schon im Turnierverlauf bestätigt, eben das, was Hendrik gesagt hat. Wer soll derjenige sein von der Bank, der dann vielleicht aus Deutschland sich noch so ein Spiel entscheidet, gerade bei einem Rückstand gegen einen tiefstehenden Block? Das ist wahrscheinlich nicht Nick Woltemade, der ja noch keine Sekunde gespielt hat in dieser WM und bei der Vorbereitung. Maximilian Bayer ist eher ein Konterstürmer. Leroy Sané hat sicherlich dann, hätte auch als Bankspieler seine Momente im Spiel, aber es ist auch nicht der Torjäger, der das Spiel in der 89. Minute entscheidet. Deswegen glaube ich schon, dass Undav schon der absolute Top-Joker, nicht nur jetzt bei dem, nicht nur bei dem Spiel jetzt, oder allgemein sogar bei dem Turnier auch auf einer breiten Basis sein kann.
Mit Nick Woltemade habt ihr euch ausführlich beschäftigt in einem Text heute, den packe ich in die Shownotes, genau zu der Frage, wie es sein kann, dass derjenige, der Deutschland mehr oder weniger zur WM geschossen hat, etwas überspitzt formuliert, jetzt so gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt gute Gründe. Auf jeden Fall. Ihr habt ja auch ein paar genannt. Also vollkommen klar, dass das Undav jetzt vor Woltemade steht, wird einen nicht mehr so ganz überraschen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz anknüpfen an das, was ihr gesagt habt. Es gab ja im Spiel gegen die Elfenbeinküste eben diesen Dreierwechsel, den viel diskutierten und vielfach auch gelobten, wo drei Spieler eben auch runter mussten. Und das waren unter anderem auch Leroy Sané waren das und Alexander Pavlovic. Was ja auch zeigt, dass da die Zufriedenheit des Bundestrainers in dem Spiel nicht ganz so groß war. Gerade Leroy Sané hatte zwei Spiele, wo er jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ach, und Musiala musste auch runter, ganz genau. Alle jetzt nicht so die ganz starken Auftritte, aber ihr geht fest davon aus, dass die trotzdem weiterhin Kern der Mannschaft bleiben?
Also bei Leroy Sané bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen skeptisch, wie lange Nagelsmann das dann noch durchzieht. Also es ist ja klar, er ist einer seiner Spieler. Ich erinnere mich nochmal an die PK nach dem Ghana-Spiel, wo alle über Dennis Undav gesprochen hat und er dann von sich aus sagte, ja, Undav, das war ganz okay, aber habt ihr Leroy Sané gesehen, wie der da in den Zweikampf gegangen ist? Also der geht dahin, wo es weh tut. Ja, also er liebt Leroy Sané und muss dann aber natürlich irgendwann dann auch einsehen, wenn das so weitergeht und es einfach nach vorne nichts passiert, auch wenn er vielleicht ja nicht so schlecht spielt, wie er gemacht wird, aber er hat keine Torbeteiligung und dann kommen andere Spieler rein, die halt direkt an Toren beteiligt sind, dann wird es da irgendwann dann auch eine Reaktion geben. ja, ob es dann jetzt im nächsten Spiel schon ist, werden wir sehen. Aber ich glaube, Leroy Sané ist da auf jeden Fall ein Wackelkandidat. Pavlovic, der hatte jetzt keinen guten Tag, das stimmt, gegen die Elfmeinküste. Aber ich glaube, ein schlechtes Spiel muss man so einem Jungen dann auch mal geben, ohne ihn dann direkt gleich wieder rauszunehmen. Und auch da ist natürlich die Frage dann, wer dann dahinter, Angelo Stiller oder Leon Goretzka? Ich glaube, da wird Nagelsmann jetzt weiter schon erstmal auf Pavlovic vertrauen. Er hat ja auch mit diesen beiden Sechsern, mit Metscher, der wieder überragend war, und dann aber Pavlovic daneben auch jetzt schon die gesamten Testspiele und auch WM-Spiele so gemacht. Deswegen glaube ich, wird er auch daran jetzt erstmal festhalten und dann darauf hoffen, dass Pavlovic dann jetzt gegen Ecuador wieder ein besseres Spiel erwischt. Und ja, ansonsten siehst du dann noch Spieler, die da jetzt reinrutschen könnten?
Ja, also ich sehe das bei der Doppelsack oder beim zentralen Mittelfeld ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass Pavlovic jetzt spielen wird, auch nochmal gegen Ecuador. Aber Nagelsmann hat bei der Auftakt-PK in Herzogenaurach oder schon bei der Nominierungs-PK gemacht. Ich glaube, bei der Auftakt-PK in Herzogenaurach, dass es eben auch darum geht, für verschiedene Spielsituationen eine Mittelfeldbesetzung zu finden. Und ich finde schon, dass wir gesehen haben, selbst gegen eher schwächere Gegner, jetzt wie die Elfenbeinküste und Curaçao, dass gerade defensiv das zentrale Mittelfeld nicht 100% sattelfest ist. Also der Matcher ragt natürlich heraus, ist dann irgendwie auf dem Weg, in die Top-11 sogar der WM zu rutschen, je nachdem wie weiter natürlich Deutschland kommt. Also, aber so ist ungefähr seine Form gerade. Und Pavlovic fällt da gerade schon ab. Und ich finde, wenn man jetzt noch einen defensiv stärkeren an die Seite von Matcher stellen würde, könnte er wahrscheinlich seine Stärken noch besser ausstellen.
Aber den sehe ich deswegen nicht, den defensiv stärkeren. Also weder Stiller noch Goretzka noch Groß sind jetzt da.
Ja, oder die noch mehr irgendwie hinten, die Position halten hinter Matcher. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Stiller zum Beispiel kann. Aber naja, müssen wir schauen. Aber sonst denke ich eher, dass es auch um Flow geht, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, über verschiedene Spieler, die noch nicht in Form sind, wie zum Beispiel Musiala, und es wäre jetzt ja eigentlich unlogisch, ihn rauszunehmen, wenn Nagelsmann vorher sagt, wir müssen Musiala langsam aufbauen, und da kommt über die Spielpraxis dann an seine 100%, und ich finde, dass er sich schon wieder mehr zugetraut hat, jetzt auch im letzten Spiel. Problem war eben, dass die Elfenbeinküste vor allem als defensive Taktik hatte, Musiala auf die Füße zu treten, und das war natürlich hat einen harten Stand gehabt, aber ich glaube schon, dass es auch da, dass er da auch weiterspielen wird. Vielleicht mal so Raum für Brown, könnte ich mir vorstellen nochmal. Aber ansonsten glaube ich, dass wir die gleiche Elf sehen werden.
Was ihr vorhin noch gestreift habt, wo man aus dem vergangenen Spiel dann auf die Zukunft vielleicht schließen muss oder kann oder sollte. Die rechte Abwehrseite war gegen die Elfenbeinküste auf jeden Fall eine Problemzone. Also sowohl Joshua Kimmich, dem da natürlich Tempo fehlte, das wussten wir alle vorher, aber der auch nicht wahnsinnig toll unterstützt wurde von seinen Mitspielern, da hat vieles irgendwie nicht gepasst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da dann demnächst irgendwie Mbappé, Embele und wie sie alle heißen, Olise, damit 37 km/h die Seite runterrauschen und es rauschen noch drei andere hinterher, da kriegt man irgendwie Schweißausbrüche, wenn man sich das vorstellt. Also was sind da die Lerneffekte, die die Mannschaft jetzt vielleicht mitnimmt? Worüber wird da gesprochen? Woran wird da gefeilt, dass das dann eben besser funktioniert, wenn die Gegner noch besser werden?
Ich glaube, das allergrößte Thema für Julian Nagelsmann ist die Restverteidigung. Das war eigentlich schon in ganz, ganz vielen Spielen der Fall. Unter anderem auch gegen Frankreich. Letztes Jahr im Nations League-Spiel um Platz 3 erinnere ich mich noch. Da hat Deutschland einen super Start gehabt, in den ersten 10 Minuten, glaube ich, 3-4 Großchancen gehabt, damals noch mit Karim Adeyemi auch in der Startelf, der dann, glaube ich, zweimal allein vom Tor war. Und dann ist Deutschland aber zweimal richtig heftig ausgekontert worden, und wenn du da einmal den Raum lässt für Mbappé, dann ja, könnte es das sehr schnell gewesen sein mit Deutschland bei der WM. Deswegen ist das ganz große Thema, an dem Deutschland jetzt arbeiten muss, und da bin ich schon, ja, sehr, sehr skeptisch, was dann auch die Position von Joshua Kimmich angeht im Zusammenspiel mit Leroy Sané. Also auch wenn Nagelsmann betont, dass er fleißig ist und viel auf dem Platz unterwegs ist. Ich habe ihn auch dann beobachtet, der ist dann schon ein paar Mal im Vollsprint zurückgelaufen, als dann Diomande jeden Ball dann auf links bekommen hat. Aber dann war es auch meistens schon zu spät. Dann war Joshua Kimmich da alleine gegen Diomande und hatte da Riesenprobleme. Und die große Lösung sehe ich jetzt nicht, außer dann tatsächlich Kimmich wieder ins defensive Mittelfeld zu ziehen. Ob Nagelsmann das jetzt nochmal machen würde, da habe ich meine Zweifel, nachdem er sich ja wirklich jetzt dann auch endgültig festgelegt hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal ein Thema sein wird, über das wir diskutieren.
Wobei man dann natürlich auch die Frage stellen muss, bringt denn dann zum Beispiel ein Leveling die nötige Erfahrung auf dem Niveau mit, um Rechtsverteidiger der deutschen Mannschaft bei einer WM zu sein? Ich glaube, mein Gefühl ist, man hat sich schon da sehr auf Joshua Kimmich festgelegt, auch wenn man sieht, dass nicht so wahnsinnig viele Alternativen als Rechtsverteidiger im Kader jetzt unterwegs sind. Ne?
Ja, die Alternative wäre natürlich, das wurde ja dann auch schon mal trainiert, gegen Finnland dann auch, in dem zweiten Testspiel am Tag nach dem offiziellen Länderspiel mit einer Dreierkette mit Waldemar Anton dahinter, also daneben als dritten Innenverteidiger und dann noch einen Rechtsverteidiger, der dann auch wirklich eher defensiv angeordnet ist, das wäre vielleicht auch eine mögliche Version oder Formation gegen Frankreich.
Ja, wir werden es auf jeden Fall erfahren. Ich würde sagen, von meiner Seite aus haben wir die Lage umfassend erörtert, es sei denn, euch fällt noch etwas ein da drüben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, danke für heute, danke für eure Expertise wieder. Es ist verdammt früh in den USA noch, das müssen wir einmal offenlegen. Wir haben angefangen hier um, ja, ungefähr 6.30 Uhr eurer Zeit, also Respekt dafür, dann es wird ein langer Tag, haltet die Ohren steif und an die Zuschauer draußen sage ich auch Dankeschön fürs Dabeisein, zu vermutlich etwas angenehmerer Zeit für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal, dass ihr keine Folge verpasst. Wir zeichnen dann nach dem Spiel gegen Ecuador und vor dem 16. Finale dann erneut auf. Dann hoffentlich auch im Wissen, welcher Gegner da kommen wird. Noch sind ja 15 möglich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne bei YouTube oder bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Lasst uns gerne, wenn es euch gefallen hat, 5 Sterne da. Hypt uns auf YouTube. All das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen mit unserem Content. Und ansonsten, ja, sehen wir uns das nächste Mal. Dankeschön.
Basecamp America, die WM-Insider. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen.